Achtung, das wird eine andere Veranstaltung. Dazu also gibt es bitte jeder
ein fester Stamm an Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen in meiner Behandlung befand, der Patient aber in der Regel nicht kontrolliert, was rechnet Ärztin oder was rechnet Arzt jetzt wirklich ab.
Willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Heute geht es etwas anders als sonst, nicht um ein spezifisches Thema im Zusammenhang mit Haft, sondern um einen speziellen Charakter. Wir hören heute die Strafgeschichte und Lebensgeschichte von Herr M., den die Zuhörer vielleicht noch aus unserer Folge zu Haft und Finanzen kennen. Ich begrüße zunächst meinen Gesprächspartner Herr Ahrens und unseren heutigen Gast Herr M.
Hallo.
Schön, dich wiederzusehen.
Ja. Dankeschön.
Ja, Herr M., Sie sind uns schon fast ein Jahr hier, bis auf ein paar Tage, glaube ich. Ne? Wir haben uns auch schon ein bisschen kennengelernt in der Zeit. Sie sind auch Friese, genauso wie ich.
Ja.
Ja. Und normalerweise schreibe ich mir hier ein paar Fragen auf für die Gespräche, die wir hier führen. Heute habe ich das mal nicht, weil Sie Ihre Geschichte erzählen sollen. Ja.
Genau, so haben wir das ja im Vorfeld besprochen, dass ich meine Geschichte, ohne dass ich sie jetzt zu lang ziehe, einmal skizziere, um zu zeigen, dass man, auch wenn man es vielleicht in Kindheit und Jugend noch nicht geahnt hat, irgendwann in eine Situation kommt, die man sich zu der Zeit nicht vorstellen kann. Ich kann einfach ja mal anfangen, dass ich, wie Sie angedeutet haben, auch aus Friesland komme, bin damals bei meinen Eltern mit einer Schwester, die 2 Jahre jünger ist als ich, auf dem Dorf groß geworden, nähe einer 20.000 Einwohner Kreisstadt.
Kannst du unseren Zuhörern in etwa verraten, wie alt du bist, damit die Einschätzung an groß
ich bin ist? Jetzt aktuell 57 Jahre alt.
Aha.
Ja. Und bin damals mit meiner Schwester auf die Grundschule gegangen, hatte Eltern, wie gesagt, die verheiratet sind, meine Mutter war Sozialarbeiterin, mein Vater war Handwerker und auch nachher als Handwerker selbstständig. Also von daher hatte ich jetzt vom Elternhaus her ein behütetes Elternhaus, hatte Großeltern, die sich um uns gekümmert haben, um uns Enkelkinder, wo wir auch gerne am Wochenende hingefahren sind. Und sind dann, wie gesagt, anfänglich auf dem Dorf auf die Grundschule gegangen und dann später nach der 4. Klasse, wie es im Norden üblich ist, wird dann ja differenziert, wo man weiter zur Schule gehen kann. Und da stellte sich dann raus, dass da dann eine weiterführende Schule in Frage kommt, was ich dann in der Kreisstadt auch absolviert habe. Hab dann mein Abitur dort gemacht und musste dann ja letztendlich gucken, wie geht das Leben nun weiter? Was willst du machen? Kommt eventuell ein Studium in Frage? Und da gehörte für mich immer ein Medizinstudium, gehörte immer für mich zu den Favoriten, sodass ich dann mich entschied, weil ich schon in früheren Jahren mal in Berlin gewesen bin, auch mit der Schulklasse und 2 weitere Freunde von mir, die auch Interesse hatten, dann nach Berlin zu ziehen, hatten wir dann überlegt, dass wir uns in Berlin für ein Medizinstudium bewerben und dann zusammen in eine WG ziehen. Ja, das haben wir dann so ins Auge gefasst, haben uns dann fleißig beworben. Und wie es denn ist beim Medizinstudienplatz, war es so, dass der eine früher, der andere später, so im Schnitt so mit 1-2 Semestern Verspätung. Ich habe dann nochmal überbrückungsweise eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten angefangen, bis ich dann mit einem Jahr Verspätung meinen Studienplatz bekam. Und wir haben dann also in Kreuzberg in der WG gewohnt, in einer richtig schönen Altbauwohnung und haben dann hier in Berlin studiert. Und in gewisser Weise natürlich, das muss man auch zugeben, in Berlin als Studenten durchaus auch das Leben genossen.
Das waren noch die alten Kreuzberger
Zeiten. Da gab es auch keine Sperrstunde damals.
Ja.
Das war noch alles unter Alliiertenstatus. da war es noch so, wie es früher mal war in West-Berlin, ja.
Ja, da haben sie es also gut gehen lassen.
Ja, es war eine gute Mischung aus Studium und auch ja. Freizeitgestaltung.
Ja.
Ja. Ja? Ja, und wie es denn so ist, im Laufe des weiteren Lebens habe ich dann im Studium eine Frau kennengelernt, die auch Medizin studierte. Und mit ihr zusammen dann das Studium in Berlin zu Ende gebracht. Heißt dann, dass sich die WG dann auch mit zunehmendem Alter Stück für Stück auflöste, weil irgendwie jeder meiner Freunde dann auch eine Partnerin irgendwann hatte und jeder dann Stück für Stück das Bedürfnis hatte, dann lieber mit derjenigen zusammen zu wohnen. So haben wir es denn gemacht. Dann habe ich mit meiner damaligen Partnerin haben wir das Studium zu Ende gebracht und haben dann zum Ende des Studiums unsere erste Tochter hier in Berlin zur Welt gebracht, beziehungsweise sie hat sie natürlich zur Welt gebracht und haben dann erste Anstellung in Berlin gefunden. Mir war es damals meine geliebte Grunewald-Klinik, die mittlerweile leider nicht mehr existiert. In der Folge war dann zu der Zeit damals die Jobsuche im medizinischen Bereich vergleichsweise schwierig, sodass man sich da also auch breiter gefächert deutschlandweit umschauen musste. Und für uns dann, wo wir beide aus dem Norden kamen, sich so ein bisschen auftat, dann vielleicht wieder in Richtung Norden zu ziehen. Mhm. Haben wir dann gemacht, haben dann Anstellung angenommen in Nordfriesland. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wenn man ein Medizinstudium beendet hat, man für jede Art von Facharzt gewisse Bereiche in gewissen Bereichen gearbeitet haben muss. Da gibt es so einen Katalog, der vorgeschrieben ist, dass man zum Beispiel beim Facharzt für Allgemeinmedizin bei mir, da sind dann vorgeschrieben, 1,5 Jahre auf einer inneren Station zu arbeiten. Da muss man mindestens ein halbes Jahr in der Chirurgie gearbeitet haben und ein drittes Fach, wo man dann nochmal 2,5 Jahre arbeiten muss, hat man dann zur freien Wahl. Und wenn man das alles absolviert hat und seine Zeugnisse hat, dann kann man sich zur Facharztprüfung anmelden. Und wenn man die bestanden hat, kann man sich dann gegebenenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin nennen, beziehungsweise für die anderen Facharztbereiche ist es dann ähnlich, dass zum Beispiel der Chirurg nachweisen muss, dass er so und so viel Magenoperation oder so und so viel Blinddarmoperation gemacht haben muss, damit er dann nach den absolvierten Jahren und absolvierter Facharztprüfung seinen Beruf ausüben darf.
Ist Ihnen das Studium schwer gefallen oder weil das Medizinstudium doch als ein sehr schwieriges gilt?
Das Medizinstudium ist kein schwieriges Studium. Das Medizinstudium ist ein umfangreiches Studium. Es gibt da den Witz, der damals immer gesagt wurde, gibst du einem Jurastudenten ein Telefonbuch und sagst, lern das mal auswendig, dann wird der Jurastudent sagen, bist du bescheuert, sowas mache ich nicht. Ja, gibst du Medizinstudenten das Telefonbuch und sagst, lern das mal auswendig, dann wird er sagen, bis wann? Also es ist sehr, Medizinstudium ist sehr umfangreich, sehr zeitaufwendig, aber intellektuell nicht besonders anspruchsvoll. Mhm. Ja, ich habe es dann auch erlebt mit weiteren Freunden, die andere Fächer studiert haben, Physik, Jura und so weiter. Also da fand ich, wenn man da sich so ein bisschen mal ausgetauscht hat oder auch gegenseitig Vorlesungen der Freunde mit besucht hat, fand ich es schwieriger.
Mhm.
Ja, es ist einfacher, die Knochen auswendig zu lernen, als sich über gewisse Dinge der Juristerei Gedanken zu machen.
Ja, aber die Bandbreite ist halt...
Die ist sehr breit und es ist sehr umfangreich. Mhm. Also zeitaufwendig ist es allemal. Und es ist ja auch rein auch von der Papierform her schon das längste Studium, was es in Deutschland gibt, was in der Regelstudienzeit in der Regel eigentlich auch gar nicht geschafft wird. Das ist also da durchaus üblich, dass, ich glaube, 12 Semester waren seinerzeit angesetzt, 14 Semester war eigentlich Durchschnitt Und das ist also eigentlich auch in der Regelstudienzeit kaum zu schaffen, rein vom Umfang her.
Und du hast dich dann entschlossen, Facharzt für Allgemeinmedizin zu werden?
Genau, für mich war es so, dass ich, und da war meine damalige Frau ähnlich gestrickt, dass wir eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf hatten, dass wir, weil wir wieder dann Richtung Norden gezogen waren, dass wir auf dem Lande, und da ist es eigentlich auch kein großer Unterschied, ob man jetzt direkt auf dem Land wohnt oder dann in der Kreisstadt, das ist alles sehr, sehr ländlich. Da ist also auch eine Praxis in der Stadt, ist dann durchaus auch wie eine Landarztpraxis, da ist nicht so großartig viel Unterschied. Das war eigentlich so das, was uns dann vorschwebte und was wir, was so unser Traum war. Ja. Letztendlich war weiter geplant, dass wir also nicht nur ein Kind bekommen, sondern da bestand auch der Wunsch, dass wir noch weitere Kinder bekommen, was dann also auch glücklicherweise 5 Jahre später geklappt hat, haben wir dann nochmal Zwillinge bekommen und mittlerweile hatten wir dann so Stück für Stück unsere Zeiten, die wir in den verschiedenen Bereichen arbeiten mussten, auch erfüllt. War nicht teilweise nicht einfach, immer zu wechseln. Ja, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt 1,5 Jahre in der inneren oder auf einer inneren Station gearbeitet hat und hat dann den Wunsch, weil man es eben für seinen Facharzt braucht, in die Chirurgie zu wechseln, da wird natürlich auch ein chirurgischer Chefarzt sagen, warum soll ich jetzt jemanden nehmen, der bis dato auf der inneren gearbeitet hat, nehme ich doch vermeintlich lieber jemanden, der chirurgische Erfahrung mitbringt. Also ist dieses Zusammenstückeln teilweise der Facharztzeiten ist nicht einfach und bedarf auch teilweise man muss da teilweise schon auch Zeiten und Mühen auf sich nehmen, wie man es vielleicht vorher nicht gedacht hat. Also will konkret sagen, ich habe dann, nachdem absehbar war, dass wir wieder nach Nordfriesland ziehen, hatte ich eine Anstellung angenommen in Kiel, habe dann in der Kreisstadt in der Woche bei meinen Eltern gewohnt, während meine Frau weiter hier in Berlin gewohnt hat und ihre Stelle ausgeführt hat, bin dann in der Woche in Schleswig-Holstein gewesen, um da zu arbeiten und nur am Wochenende dann nach Berlin, bis wir dann irgendwann meine Frau ihren Teil, den sie damals absolviert hatte, fertig hatte und wir dann quasi komplett in Richtung Norden umgezogen waren. Also sind dann schon Dinge, die aber auch andere Menschen in diesem Land auf sich nehmen müssen, um eine Ausbildung abzuschließen, die man dann mit Zeitaufwand und natürlich durch die Kosten für die Fahrten, also durchaus auch mit Kosten verbunden sind, um so einen Facharzt erstmal zusammenzubekommen. Persönlich habe ich und auch damals meine Frau, wir hatten uns also hatten den Wunsch gehegt, dass wir unseren Facharzt machen für Allgemeinmedizin und ich selbst habe seinerzeit meinen ersten Teil der inneren Medizin habe ich absolviert hier in der Grunewaldklinik in Berlin, dann später meinen chirurgischen Teil im Krankenhaus in Nordfriesland. Und den dritten Teil, da hatte ich mich entschieden für den Bereich der Psychiatrie und den habe ich zum Großteil dann verbracht in der größten Drogenambulanz in Schleswig-Holstein, in der Landeshauptstadt in Kiel. Ich habe in der Zeit mich in der Arbeit dort sehr wohl gefühlt, weil wir wirklich den Menschen, die massive Probleme hatten, in dieser wirklich auch gut ausgestatteten Einrichtung mit Arzthelferinnen, mit Psychologen, mit Sozialpädagogen, den Menschen sehr umfangreich und professionell helfen konnten. Aus dem heraus hat sich dann natürlich eine gewisse Qualifikation entwickelt, die wenig Ärzte haben, also diese spezifische Behandlung von Suchterkrankungen, was sich dann, als ich später meinen Facharzt absolviert habe, ein bisschen deutlich machte, indem dann, nachdem ich den einen oder anderen Suchtmittelpatienten bei mir in der Praxis behandelt hatte, dann vergleichsweise sehr schnell rumgesprochen hatte, oh, da ist jemand, der kennt sich mit diesen Sachen aus. Ja. Hinzu kam dann die Situation, dass es durchaus Kollegen gab, die nicht traurig waren, wenn sie sich um Heroinabhängige und ihre Probleme nicht kümmern mussten, sondern durchaus dann auch gerne auf den neuen jungen Kollegen mit seiner Praxis verweisen konnten und sagen konnten, da bist du vielleicht ganz gut aufgehoben. Das hat sich dann über die Zeit und Jahre dahingehend entwickelt, dass neben dieser allgemeinmedizinischen Tätigkeit sich ein fester Stamm an Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen in meiner Behandlung befand. Und da gibt es in Deutschland sehr strenge Vorgaben, was man den Menschen an Medikamenten geben darf und was man denen nicht geben darf, wie die sich zu verhalten haben. Um es konkret zu machen, ist es so, dass man versucht, beispielsweise einem Heroinabhängigen sein Heroin, was er sich ansonsten meistens spritzt, zu ersetzen durch Opiate wie Methadon oder Polamidon. Voraussetzung dafür ist, dass so eine Behandlung zulasten der gesetzlichen Krankenkasse gestattet wird, dass diese Menschen sich nebenher auch einer sozialpsychiatrischen Behandlung begeben und dass sie natürlich in der Zeit, wo sie jetzt diesen Ersatzstoff bekommen, jetzt nicht weiter Heroin nehmen oder sonstige Substanzen. Wir haben es also häufig das Problem, dass nicht nur die Abhängigkeit von einem, von einer Noxe besteht, sondern häufig dann neben dem Heroin auch noch weitere Dinge wie Schlafmittel, Kokain und so weiter und so weiter konsumiert werden. Wie gesagt, der Zulauf mit Patienten mit dieser Problematik war durchgehend vorhanden, so dass ich nach relativ kurzer Zeit eigentlich auch immer schon am Limit war, mich um diese Patienten kümmern zu können, aber trotz dessen immer wieder versucht habe, es irgendwie neben der in Anführungsstrichen normalen allgemeinmedizinischen Tätigkeit zu schaffen. Meine damalige Frau war halbtags auch mit in der Praxis tätig und wir hatten ja dann mittlerweile 3 Töchter, sodass dann meine Frau seinerzeit sich nachmittags um die Belange der Töchter kümmern musste, konnte und ich dann den nachmittaglichen Betrieb alleine durchgeführt habe. Ja, das ist eigentlich so der Gang bis zu dem Punkt, wo man eigentlich denkt, da ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ja.
Zu dem Zeitpunkt müssen Sie ja sehr glücklich gewesen sein. Also Ihre Frau hat mitgearbeitet.
Ganz genau.
In Ihrer Praxis, also Sie waren ja selbstständig.
Genau.
Hatten ja einen praktischen kleinen Betrieb.
Genau.
Und alles ist rund, ja. Also als Außenstehender sagt man, er ist Arzt, die Frau ist Ärztin, gut florierende Praxis, alles super.
Ganz genau. Es war so, ganz genau, Herr Arzt, wie Sie sagen, wir hatten ja mittlerweile, wahrscheinlich habe ich es unterschlagen, auch geheiratet und waren eigentlich mit unseren Töchtern und mit dem Ganzen drumherum, waren wir zufrieden und hatten eigentlich auch ein Auskommen, mit dem man eigentlich auch leben kann.
Ja.
Ja, und leider, das ist dann etwas, was man im Nachgang reflektiert, leider ist es denn so, dass sich doch Dinge eingeschlichen haben, die nicht den Regeln entsprechen. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass man dieses Abrechnungssystem, was wir für gesetzlich Versicherte haben, teilweise, ja, wie soll man es sagen, umgehen kann, manipulieren kann, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Das ist das eine, was ich zu meiner Schande gemacht habe. Und das zweite, worauf ich mich eingelassen habe, ist, dass ich teilweise gegen Geld Medikamente an abhängig Erkrankte verkauft habe. Und das Ganze, und da bin ich, und habe ich also die ganzen da habe ich auch schon vor Gericht klargestellt, habe ich aus Dingen gemacht, um mich zu bereichern und nicht, weil ich irgendwo eine Geschichte konstruiere, die dazu geführt hat, sondern man muss dann schon auch ehrlich gegenüber sich selbst sein, dass man eigentlich schon ein auskömmliches Einkommen hat und sich auf die Art und Weise durchaus noch zusätzliche Einnahmen verschafft.
Waren das dann Substitutionsmittel, die du abhängiger Kranken gegeben hast, die nicht für eine Substitution in Frage kommen? Oder reden wir da über andere Stoffe als Pulamidon und Methadon?
Das waren im Wesentlichen, genau wie du sagst, waren es diese Substitutionsmittel, die ich dann Patienten, die dann teilweise nicht krankenversichert waren, sich auch nicht um krankenversichert gekümmert haben oder die dann teilweise auch mehr Bedarf hatten, der schwer der Krankenkasse zu erklären war, an diese verkauft hat. Und sicherlich wird auch da oder das eine oder andere Päckchen oder Medikament wird dann auch nochmal irgendwo in irgendeinem Kanal verschwunden sein, wo ich es nicht weiß. Also das ist da so gewesen, ja.
Als Sie dann diesen Schritt gegangen sind, TM, ja, das war ja dann auch schon ein Schritt. Mit der einen Abrechnungsbetrug ist eine Sache, dann sich der sicherlich den Vorstand gefunden, aber dann auch an den Endkunden praktisch, an den Patienten etwas gegen Geld abzugeben, das war ja dann auch nochmal ein Schritt.
Ja, ist richtig. Also es Man kann, und damit will ich meine Tat nicht entschuldigen, es ist so, dass wenn Patienten mit solchen Erkrankungen dann vor ihnen stehen und nachdem sie dann ihr Medikament mal wieder nicht regelkonform eingenommen haben und meinen, sie müssten nun sich auf dem Schwarzmarkt in Anführungsstrichen irgendeinen Ersatz besorgen, habe ich dann, und das ist jetzt nicht, dass wir uns da falsch verstehen, keine gute Tat, aber ich habe dann Geld angenommen, im Wissen, dass sie zumindest ein Medikament bekommen, was jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen ominösen Substanzen gestreckt ist. So hat sich das abgespielt.
Kannst du vielleicht für Leute, die das Abrechnungssystem der Krankenkassen nicht so kennen oder die Gestaltungsmöglichkeiten nicht so kennen, kurz beschreiben, in welcher Form der Abrechnungsbetrug funktioniert hat oder was man da für Spielräume hat, ohne dass du jetzt jemandem eine Anleitung an die Hand gibst?
Ja, es ist so, dass unser insbesondere kassenärztliches Abrechnungssystem sich ja dadurch unterscheidet, dass im Gegensatz zum Beispiel zu den Privatpatienten, das wären dann also die 10% der Bevölkerung wissen, die, wenn sie zum Arzt gehen, eine Rechnung bekommen, dass sie dann diese Rechnung beim Arzt, Ärztin bezahlen müssen, die dann bei ihrer Krankenkasse einreichen und im Idealfall das Geld dort erstattet bekommen. Wenn ja der gesetzlich versicherte Mensch seine Karte hat, letztendlich dann der behandelnde Arzt oder Ärztin die Abrechnung vornimmt. Das heißt, für bestimmte Leistungen gibt es bestimmte Leistungsziffern, die mit einem meistens bestimmten Betrag vergütet werden und der Patient aber in der Regel nicht kontrolliert, was rechnet Ärztin oder was rechnet Arzt jetzt wirklich ab. Es ist vor ein paar Jahren, früher gab es die Möglichkeit gar nicht, ist eingeführt worden, dass man sich in der Praxis einen Ausdruck geben kann, einmal im Quartal, um zu kontrollieren, was hat jetzt die Praxis eigentlich für mich abgerechnet.
Wobei das den meisten Patienten ja egal sein dürfte, weil es zahlt ja eh die Krankenkasse.
Das ist genau richtig. Ja, es ist also in den vielen Jahren, ich habe also über ein Jahrzehnt eine Praxis gehabt, ist es nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass irgendeine Patientin oder ein Arzt, obwohl wir es durchaus immer angeboten haben, danach gefragt hat, weil genau das der Fall ist, dass da relativ wenig Interesse besteht, beziehungsweise teilweise die Patienten sogar für bestimmte Leistungen überrascht waren, wie wenig für die eine oder andere Leistung bezahlt wird. Ja? Unabhängig davon war es so, dass man mit dem, was man in der Gesamtsumme dann erwirtschaftet hat, eigentlich ein auskömmliches Leben führen konnte.
Okay, wie viele Jahre hast du in etwa diese beiden Dinge praktiziert, also Leistungen abgerechnet, die so in der Form nicht erbracht wurden, und Medikamente an PatientInnen abgegeben?
Das war sicherlich ein Zeitraum von 2-3 Jahren, für den ich ja auch verurteilt bin, der sich anfänglich ja ganz vorsichtig entwickelt hat und sich eigentlich aus dem heraus, weil dieses Abrechnungssystem auch wenig Kontrollmechanismen hat, dahingehend entwickelt, dass wenn man merkt, dass irgendwo etwas möglich ist und dass es eigentlich von der Kontrolle her kaum jemand interessiert, dann wird man natürlich ein bisschen leichtsinniger und nutzt dieses System noch etwas weiter aus.
Den Effekt kenne ich aus meiner eigenen Straftat, dass man leichtsinniger wird. Das würde aber jetzt zu weit führen.
Ja. Es war ja dann letztendlich resultierten daraus ja Mehreinnahmen.
Genau. Gehe
ich mal von aus. Ja. Und der Grund für diese, sage ich mal, dass man einfach mehr wollte, mehr Geld letztendlich, um da zum Punkt zu kommen. Woraus besteht dieser Grund?
Also ich würde sagen, es hängt auch viel mit Vorsorge, einem Gefühl vorzusorgen zusammen. Also es ging weniger darum, es hat sich zwar daraus ergeben, dass man sich dann durchaus von dem Mehrgeld auch gewisse Dinge geleistet hat, die man eigentlich nicht wirklich braucht, aber viel hat auch ursprünglich mal eine Rolle gespielt, dass man vermeintlich für sich gesagt hat, naja, wenn man jetzt ein bisschen mehr Einnahme generiert, hat man zum Beispiel sein Einfamilienhaus früher abbezahlt, ja, um dann sicher im Alter ohne Miete leben zu können. Ja, also es ist durchaus auch ein gewisser Vorsorgegedanke. Letztendlich führt es aber natürlich, mehr Geld führt auch zu mehr Dingen, die man vermeintlich fürs Leben nicht braucht.
Aber Ihr Lebensstil hatte sich dadurch jetzt nicht grundsätzlich verändert, oder doch? Oder wurde dann das größere Auto gefahren?
Doch, genauso ist es. Ja, also okay. es ist so, dass mehr Geld in meinem Fall, und ich würde denken, das ist schon auch die eher Regel, dass mehr Geld auch schon dazu führt, dass man sorgloser mit Geld umgeht und eigentlich das, was man sich vielleicht vorgenommen hat, gewisse Rücklagen zu bilden, dann doch dazu führen, dass man vermeintlich das größere Auto oder auch dann sogar das größere Haus sich leistet.
Du hast ja eben beschrieben, dass es recht geringe Kontrollmechanismen gibt. Dann würde mich und sicherlich auch alle Zuhörer jetzt interessieren, wie bist du geschnappt worden? Wodurch flog das Ganze auf?
Das Ganze flog auf durch einen ärztlichen Kollegen, der aus welchen Gründen auch immer, weil ihm das vielleicht aufgefallen war, vielleicht hat er mich auch einfach so nicht gebraucht, ich weiß es nicht, ich habe den nicht gekannt. Ich habe ihn dann nur später mal bei Gericht gesehen, der also dann Anzeigen ans Gesundheitsamt und an die Kriminalpolizei gesandt hat, und das in einer Menge, dass wohl irgendwann irgendein Richter sich bereit erklärt hat, nachdem die Kripo dann das Ganze aufgenommen hat oder hatte, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken.
Moment, da muss ich jetzt nachfragen, Verständnis. Woher kann denn ein Arzt, der dich gar nicht kennt, wissen, was du in deiner Praxis treibst?
Vielleicht durch Mitpatienten oder so, gemeinsame Patienten?
Ich vermute das auch. Ich vermute auch, dass es da Patienten gegeben hat, die dann mal irgendwie eine Andeutung gemacht haben. Naja, wenn ich mein Medikament hier nicht gehe, dann gehe ich eben dahin, nehme ich 10 Euro mit oder 20 Euro mit. Dann kriege ich meine Portion vermeintlich dann da gekauft. Also sowas. Das sind so Dinge, die, da kann ich zum Teil nur drüber spekulieren, aber es wird ähnlich sein, wie Herr Arnske angedeutet hat, dass solche Dinge da mit reingespielt haben.
Und dann kam es zu einer Durchsuchung bei dir?
Genau, dann ist es zu einer Durchsuchung gekommen, und da hat man dann natürlich relativ schnell und leicht feststellen können, dass da irgendwie doch ein paar Dinge nicht ganz so korrekt sind, wie es eigentlich im Bereich von Verordnung mit Betäubungsmitteln sein müsste. Und da ist dann entsprechend weiter ermittelt worden, da sind die Patienten befragt worden, wie viel Medikament haben sie bekommen, oder Patienten, die teilweise Medikamente gar nicht bekommen hatten, auf die aber rezeptiert worden war durch mich, die dann angegeben haben, das habe ich gar nicht bekommen. Da waren dann Auffälligkeiten, wo man dann sehen konnte, also hier ist irgendwie was nicht in Ordnung.
Hattest du, bevor das aufgeflogen war, häufig Angst davor, erwischt zu werden, oder hast du dich sehr sicher gefühlt, weil es ja auch jahrelang gut ging?
Ich hatte gar keine Angst, weil die Kontrollmechanismen, die wir in Deutschland haben, das ist zum einen die Krankenkasse, das ist zum zweiten die Kassenärztliche Vereinigung und das dritte ist die Bundesopiumstelle, sich in keinster Weise für diese Dinge interessiert haben.
Also es gab keine schlaflose Nacht oder so vorher mal?
Nein.
Die gab es nicht? Und somit dann auch wahrscheinlich kein schlechtes Gewissen oder so zu dem Zeitpunkt?
Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Es war da so gewesen, dass ein Denken herrschte, dass man das so macht und mitnehmen darf.
Okay. Und dann nach der Durchsuchung hat dein Prozess, wenn ich mich aus der Folge zu Finanzen richtig erinnere, doch sehr verspätet angefangen, oder?
Ganz genau. Und es war so gewesen, dass zum einen die Ermittlungen dann recht lange gedauert haben und man unheimlich viele Zeugen dann erstmal zur Polizei laden musste, die dann auch nicht so zuverlässig sind, wenn man denen dann gesagt hat, kommen sie in 14 Tagen vorbei, dann waren die nicht gekommen, dann wurden sie nochmal geladen und so weiter und so weiter. Also es hat sich dann 2 Jahre hingezogen, bis man dann sich ein Bild gemacht hat, was da in der Praxis, neben dem normalen Praxisbetrieb, aber eben auch in dem Bereich letztendlich gelaufen ist.
Um nochmal hier vielleicht nochmal einen Schritt zurück, als dann diese Durchsuchung stattgefunden hat durch die Polizei, da war dann doch ab sofort auch Ihre Praxis geschlossen, oder?
Nein. Es war so gewesen, dass mir dann untersagt wurde, Betäubungsmittel zu verordnen. Und ich habe dann darauf verzichtet, Patienten mit der Problematik mit den entsprechenden Medikamenten zu behandeln, habe aber meine Praxis im Allgemeinarztbetrieb ganz normal weitergeführt.
Hat diese Durchsuchung dann für ziemlich viel Aufsehen gesorgt? Sie sagten, Sie kommen ja aus einer kleineren Stadt, und wo sich die Dinge schnell rumsprechen. War das denn schon zu spüren in dem Moment?
Also es war so gewesen, man konnte so ein bisschen an den Zahlen auch sehen der Patienten, die ja immer am Quartalsende bei der Abrechnung aufgezeigt werden. Und es war so, dass der Anteil der Menschen, die aufgrund der Ermittlungen, weil damals waren es ja erstmal nur Ermittlungen, mir den Rücken gekehrt haben, der war vergleichsweise gering. Mhm. Ja, das waren also vielleicht gute 10%, weniger als 20%.
Ja.
Der Rest der Menschen denen war wichtig, ihre medizinische Behandlung, und die haben sich wenig dafür interessiert, ob die Abrechnung da stimmt.
Ja. Und sie waren immerhin noch also es bestand immer noch dieses grundsätzliche Vertrauensverhältnis Patient-Arzt.
In jedem Fall.
Ja.
In jedem Fall. Also das war weiterhin, wie gesagt, bei gut 80% vorhanden. Dann gab es sicherlich auch einige Menschen, die für sich gesagt haben, nee, da nehme ich jetzt mal Abstand. Aber der ganz überwiegende Teil hat dann weiter sich auf ihre ärztliche Behandlung mir anvertraut.
Haben die Medien das schon irgendwie aufgegriffen? Also jetzt Zeitungen und über diese Durchsuchung berichtet, oder?
Ja, da wurde also damals zeitnah auch drüber berichtet. Die Dinge waren dann aber durch die, einmalige Berichterstattung, vielleicht zweimalige Berichterstattung, sind dann eigentlich relativ schnell wieder abgeklungen, insbesondere weil ich ja meine Praxis auch weitergeführt habe. Weil jeder hat natürlich damit gerechnet, wenn da jetzt wirklich etwas an den Vorwürfen dran ist, müsste man ja eigentlich die Praxis schließen. Oder warum ist der nicht im Gefängnis? Also es gab dann regelmäßig Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe, die sagten, mein lieber Doktor, ich dachte, Sie sind im Gefängnis. Oder ich habe gehört, Sie sind in Untersuchungshaft. Oder ich habe gehört, Sie sind ja mit Handschellen abgeführt worden. Was alles Dinge waren, die in keinster Weise stimmten. Ich bin also weder irgendwo irgendwann mal abgeführt worden, noch habe ich nie irgendwo im Gefängnis gesessen bis dahin. Also ich war nie in Untersuchungshaft gewesen. Sondern ich habe damals einfach nur auf die Behandlung dieser abhängig Erkrankten verzichten müssen. Das wurde mir so vorgeschrieben. Ansonsten habe ich dann weitere 2 Jahre noch meine Praxis weitergeführt.
2 Jahre?
Ja.
Nach dieser Durchsuchung?
Genau.
Okay, wir haben jetzt über die Praxis gesprochen. Mhm. Wie war das denn privat? Hat das zu Hause denn auch Unruhe ausgelöst?
Ja, das hat zu Hause nicht nur gewisse Unruhe ausgelöst, sondern das hat letztendlich dann in der Folge auch dazu geführt, dass meine damalige Frau, mit der ich 5 Jahre verlobt war und fast 20 Jahre verheiratet, dann sich von mir getrennt hat.
Wie alt waren deine Kinder zum Zeitpunkt der Durchsuchung?
Die waren, lass mich überlegen, die waren 11 und 16.
Also so, dass zumindest die 16-Jährige, deine ältere Tochter, das auch inhaltlich verstanden hat und mitbekommen hat.
Ja, und auch die 11-Jährigen haben auch schon verstanden, worum es im Groben geht.
Aha.
Okay, und nach zwei Jahren nach der Durchsuchung, ja, nach all den Ermittlungen und so, die da dann zwischendurch stattgefunden haben, kam es dann letztendlich zum Prozess, und bis zum Prozess hatten Sie aber Ihre eigene Praxis, oder?
Nein, es war so, ich habe also die Praxis 2 Jahre fortgeführt, dann hat sich ja im Prinzip so ein bisschen die Trennung von meiner damaligen Frau angedeutet, so dass abzusehen war, die Praxis gibt man jetzt irgendwann auf und orientiert sich neu. Wir haben dann, oder ich habe dann die Praxis zum Schluss letztendlich aufgegeben und geschlossen. Und zwar auf meinen eigenen Wunsch, nicht weil mir das irgendjemand vorgeschrieben hat oder weil sie geschlossen wurde, sondern ich habe für mich entschieden, das Thema ist jetzt für mich abgeschlossen. Ich habe dann in der Folge mir Vertretungstätigkeiten gesucht, habe aber dann gemerkt, dass mein Name insbesondere in diesem Bereich dort oben in Norddeutschland teilweise natürlich so ein bisschen verbrannt war, weil man damit irgendwas in Verbindung brachte, was nun nicht gesetzeskonform ist. Ja, so dass ich dann irgendwann für mich entschieden habe, mich da aus dem ländlichen Bereich zu entfernen, und bin dann in meine Studienstadt Berlin zurückgezogen.
Du warst hier auch weiterhin als Arzt tätig?
Das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile war es dann nämlich so gewesen, dass sich eine Institution gemeldet hatte, die aufgrund der Ermittlungen mir klar gemacht hat, dass man meine Approbation erstmal ruhen lassen würde, bis es dann vermeintlich zu einem Prozess kommt und da entschieden wird, wie es denn vermeintlich weitergeht. Und um auf die Frage von Herrn Arendt zurückzukommen, also ich habe nach der ersten Hausdurchsuchung habe ich 2-3 Jahre darauf gewartet, bis man dann überhaupt erstmal eine Anklageschrift geschrieben hat, und hat dann weitere 3 Jahre gewartet, bis man dann einen Prozess angesetzt hat. Also das heißt, zwischen Hausdurchsuchung und Prozess lagen 6 Jahre. Und dieser Prozess, der dann seinerzeit am Landgericht Flensburg begonnen wurde, musste dann nach circa 2 Monaten schon wieder beendet werden, weil gewisse Gerichtsakten fehlten. Es wurde dann sowas ist nicht ganz ungewöhnlich, sowas kann passieren. Dann wird so ein Prozess zu den Akten gelegt und es wird ein neuer Termin für einen neuen Prozess anberaumt. Und das war auch so gewesen. Da hat also damals der Vorsitzende Richter hat dann für das Folgefrühjahr einen neuen Termin angesetzt, und dann sollte eigentlich der Prozess dann neu beginnen mit den kompletten Akten, die sollten dann eigentlich alle vorliegen. Leider hat dann der Richter diesen Termin nicht erlebt, weil er auf dem Weg dorthin verstorben war. Sodass dann im Frühjahr, im Folgefrühjahr, wir sind dann also mittlerweile im 6., 7. Jahr nach Hausdurchsuchung, der Prozess nicht stattfand. Und ich in der Folge, und ich habe dann mittlerweile ja schon in Berlin gelebt, auch nichts mehr vom Gericht hörte und dann eigentlich einmal im Jahr meine Pflichtverteidigung angerufen habe und gefragt habe, wie geht's denn nun eigentlich weiter? Ja, das habe ich dann jedes Jahr gemacht und wir waren dann irgendwann im 8., 9. Jahr nach Hausdurchsuchung und es deutete sich eigentlich so ein bisschen oder zumindest wurde mir anwaltlicherseits so ein bisschen angedeutet, jetzt greifen ja auch Verjährungsfristen und jetzt könnte man vielleicht auch mal an Gericht oder Staatsanwaltschaft rantreten, um dann vielleicht in einem kurzen Gerichtsverfahren diese ganze Angelegenheit irgendwie mal zum Abschluss zu bringen. Für mich hörte sich das so an, vielleicht kannst du, weil ich hatte mittlerweile auf meine Zulassung als Arzt, die sogenannte Approbation, hatte ich mittlerweile verzichten müssen, weil man eben die mir ja ruhen lassen wollte. Und ich habe dann im vorausreichenden Gehorsam, hatte ich darauf verzichtet. Und für mich war es eigentlich dann so an einem Punkt und eine Situation, wo ich für mich dachte, vielleicht bekommt man es ja hin, dass man eine Bewährungsstrafe, vielleicht kurze Haftstrafe bei Gericht arrangiert bekommt. Und ich könnte dann vielleicht wieder in meinem alten, geliebten Beruf Arbeit aufnehmen. Es kam dann ein bisschen anders, weil dann nämlich vom Landgericht Flensburg ein Jahr später, wir sind dann also mittlerweile im 9. Jahr nach Hausdurchsuchung, Post kam, dass sowohl der damals im Haus befindliche Apotheker als auch meine Wenigkeit einen Prozess am Landgericht zu erwarten haben.
Zum Verständnis für alle Nichtjuristen, Prozesse werden dann am Landgericht angesetzt, wenn von einer Haftstrafe von mehr als 4 Jahren ausgegangen wird.
Aber was mich so ein bisschen erschreckt, ist natürlich dieser wahnsinnige Zeitraum.
Ja, diese
also
Zeit
9 Jahre bis zum Prozess. Und man praktisch dann seine Arztzulassung abgibt und auch nicht weiß, was dann noch kommt.
Und auch in der Ungewissheit lebt, was kommt. Also ja, bei dir gab es sicherlich ungünstige Umstände wie das Versterben des Richters kurz vor Prozess, aber sicherlich auch behördliche oder Arbeitsmängel. Also ich glaube, da spielen viele ungünstige Faktoren zusammen, die...
Ja, muss ja bei 9 Jahren, ist ja außergewöhnlich lange, ja.
Ja. War dein Fall denn auch sehr kompliziert? Also hattest du sehr viele Verhandlungstage oder?
Nein, also eigentlich in der Sache war es nicht besonders kompliziert. Es war eigentlich, wie du sagst, so ein bisschen unglückliche Dinge, die da zusammengekommen sind. Letztendlich vermute ich auch, dass es mit den Kapazitäten bei Gericht auch nicht ums Beste bestellt ist, so dass da eins zum anderen kommt, die dann dazu führen, dass so ein Prozess dann so lange vor sich hergeschoben wird. Und rein von der Sache her war es, denke ich, ein Strafprozess wie andere auch. Es gab Zeugen, die sich geäußert haben zu den Medikamenten, die sie bekommen hatten oder nicht bekommen hatten. Es gab eine Gutachterin, die bewertet hat, ob die Abrechnung nun plausibel ist oder nicht plausibel ist. Also man konnte da schon auch im Laufe des Prozesses, der hat ungefähr ein Jahr gedauert, ich bin dann, weil ich ja mittlerweile in Berlin wohnte, bin dann immer zwischengefahren zwischen Berlin und Flensburg, um da an diesem Prozess teilzunehmen. Man konnte dann schon nachweisen, hier hat also jemand eine Straftat begangen, hat sich hier am System bereichert und wir sind dann nach einem Jahr, sind wir dann an einem Punkt gekommen oder nach knapp einem Jahr, wo sich abzeichnete, dass hier eine Haftstrafe zu erwarten ist, trotz der langen Wartezeit auf den Prozess sind dann meine Anwälte mit dem Gericht ins Gespräch gekommen, inwieweit dann ein Geständnis eine Haftstrafe vielleicht verkürzen könnte. Ja, und das hat dann das Gericht wohlwollend zur Kenntnis genommen und hat dann ein...
Also Sie haben vollumfänglich dann gestanden und ausgesagt.
Genau, genau. Das Gericht hat dann das Ganze im Vorfeld bewertet, wie es denn mit einem Geständnis aussieht, hat dann einen Vorschlag gemacht bei vollumfänglichem Geständnis. Und dieses Geständnis habe ich dann abgelegt und entsprechend dann meine Haftstrafe, die vorher schon skizziert war, auch bekommen. Man hat dann, um auf dieses lange Warten auf den Prozess nochmal zurückzukommen, hat man mir 10 Monate einer dann zu verbüßenden Haft, hat man mir, wenn man so will, gutgeschrieben für die lange Verfahrensdauer.
Okay, das wurde schon noch berücksichtigt.
Ja, das wird berücksichtigt. Und 10 Monate sind eine Menge Gutschrift, das kann man vielleicht für Außenstehende sagen. Mhm. Wobei, ich habe ja auch 9 Jahre darauf gewartet, auf den Prozess. Ja.
Möchtest du noch teilen, zu wie viel, wie sah deine Strafe aus? Für wie lange wurdest du verurteilt?
Ich wurde verurteilt, zu 4 Jahren und 10 Monate Haft anzutreten. Dadurch, dass ich ja seit Jahren wieder in meiner Studienstadt Berlin wohnte, anzutreten in der Haftanstalt Hakenfelde in Berlin.
Also konkret 4 Jahre, 10 Monate, von denen du 4 Jahre absitzen musst.
Ganz genau.
Ja. Okay, bis zum... Okay, und dann hat es ja nicht mehr lange gedauert, dann gab es eine Ladung zum Strafantritt. Und
genau, im Sommer war das Urteil gesprochen. Dann gibt es ja immer eine Zeit, die das Gericht braucht, um das dann auch auf Papier zu bringen, sodass dann zum Herbst hin die Ladung zum Strafantritt mich erreichte und ich mich dann zum Strafantritt als sogenannter Selbststeller hier in der Haftanstalt gestellt habe.
Okay.
Das war sicherlich, ich nehme an, dass du ähnlich wie ich, bevor du hier gelandet bist, gar keinen Kontakt mit Justizvollzug hattest, wahrscheinlich auch niemanden kannst, der mal im Gefängnis war. Also aufgrund unserer Herkunft und bei dir auch deiner beruflichen Situation war Gefängnis dir wahrscheinlich völlig fremd, oder?
Ja, da hast du recht. Also das war schon eine Umstellung aus dem normalen Leben, in Anführungsstrichen, sich dann hier in so eine Haftanstalt und genau wie du sagst, ansonsten da keine Berührungspunkte hatte. Es war wirklich alles neu, auch wenn ich natürlich, wie vermeintlich andere auch, versucht hatte, im Vorfeld mich noch ein bisschen zu informieren. Aber bis wirklich dieser Stellungsbefehl kam, wusste ich auch persönlich gar nicht, wo ich vermeintlich hinkomme. Weil es gibt ja doch mehrere Haftanstalten in Berlin und ich wusste nicht, dass es da gewisse Strukturen gibt, wo man vermeintlich am ehesten dann hinkommt. Sondern ich hatte im Vorfeld mir per Google sozusagen alle Haftanstalten mal angeguckt und für mich dann so gedacht, na, wo kommst du nun hin? Ja, ist das hier besser, ist das da besser? Was erwartet dich denn nun? Ja, und konnte dann quasi erst, als dann der Stellungsbefehl konkret hier die Haftanstalt Hakenfelde mir vorschrieb, dann konkret mal gucken, was ist denn eigentlich in dieser Haftanstalt vielleicht etwas, was man sich schon angucken kann oder was ist da interessant?
Und war es oder ist es hier in etwa so, wie du es dir vorher ausgemalt hast? Oder wie hast du so die ersten Wochen hier erlebt? Ganz anders, als du es dir vorgestellt hast, ähnlich, wie du gedacht hättest?
Ich teils. Also einige Dinge hatte ich in gewisser Weise durchaus so erwartet. Und einige Dinge haben sich positiver dargestellt, als ich es befürchtet hatte. Ja, also ich denke mal, dass viele Menschen, und so ging es mir auch, gewisse Sorge hatten, jetzt mit anderen Häftlingen in einem Raum zu wohnen. Ich hatte im Vorfeld recherchiert, dass es hier also auch Hafträume gibt, mit wo sich 4 Personen dann aufhalten, und war dann sehr erfreut für mich, dass hier in dieser Haftanstalt, und das finde ich also wirklich großartig, dass hier wirklich Einzelzimmer, jeder Häftling hat hier ein einzelnes Zimmer mit seinem Schrank, seinem Bett, seinem Waschbecken, seiner Kommode und seinem Schreibtisch. Und das war für mich ein ganz großer Gewinn, nicht jetzt in einem Raum mit vermeintlich 2, 3, 4 anderen Häftlingen zu verbringen. Mhm. Ja, das fand ich sehr positiv.
Ja, das war für mich auch die angenehmste Überraschung hier. Da bin ich voll bei dir.
Ja. So, ja. Jetzt haben wir so die strafrechtliche Sache so ein bisschen abgearbeitet und auch Ihre Biografie, Herr M. Aber da ist ja nochmal diese enorme Fallhöhe, ja. Also von einem praktizierenden Arzt mit Familie und mit einem Status und Ansehen und jetzt Inhaftierter. Ja, das ist ja auch etwas, das man, also da knabbert ja man an etwas.
Haben Sie völlig recht, Herr Hans. Also Sie können sich vorstellen, wie nach dem der Trennung meiner damaligen Ehefrau, letztendlich auch dann mit den schlechter werdenden Kontakten zu meinen Töchtern, von dem einen oder anderen geächtet, der ein oder andere hat vielleicht nicht darüber gesprochen, in eine Situation zu kommen, die dann finanziell desaströs ist, die von der Psyche dazu führt, dass sie phasenweise nicht mehr weiter wissen und für sich denken, das Ganze hat doch eigentlich keinen Zweck. Dann kommt immer die Hoffnung, na, jetzt müsste ja mal der Prozess kommen, um zu sehen, wie es dann weitergeht. Wie ich angedeutet habe, kam der erste Prozess nach 5 Jahren ohne Ergebnis, weil er eben abgebrochen werden musste. Dann wurde ein neuer Termin gemacht, dann ist der Richter gestorben. Dann verging Jahr für Jahr, wo gar nichts tat, sodass dann in der Zeit, dadurch, dass ich eben auch meine Approbation nicht mehr hatte, in meinem Beruf nicht arbeiten konnte. Und de facto ist es so, dass wenn man so einen hochspezialisierten Beruf hat, dass wenn man diese Zulassung dafür dann nicht hat, dass man dann eigentlich auch nicht anders ist als ein Ungelernter. Das heißt, es kommen dann Tätigkeiten wie Personenbeförderung, ja, ist ja so der Klassiker, Taxifahren in einer Großstadt. Das sind dann so die Tätigkeiten, wo man dann sein Geld mit verdient, immer in der Hoffnung, dass irgendwie mal ein Prozess kommt, der vielleicht Licht ins Dunkel bringt, beziehungsweise wenn denn vermeintlich eine Strafe notwendig ist, dass man das Ganze auch hinter sich bringen kann. Ja, dass man irgendwo eine Perspektive hat, dass man sagt, okay, ich stehe zu meiner Tat, ich nehme die Strafe an, aber es muss ja irgendwo dann auch das Leben nochmal weitergehen. Und das ist natürlich dann durch diese vermeintlich langen und sehr langen Wartezeiten sehr zermürbend.
Und Sie haben Ihren Beruf als Arzt geliebt?
Ja, also ich habe ihn, genau wie Sie sagen, Beruf. Ich habe es nie als Arbeit empfunden. Ich finde, der Begriff Arbeit ist auch immer so ein bisschen so leicht negativ behaftet. Also es ist nicht so, dass es dem einfachen Broterwerb galt, sondern es war für mich immer etwas, was mir Spaß gemacht hat. Und insofern bin ich ja jetzt an einem Zeitpunkt, wo ich jetzt seit einem Jahr hier in Hakenfelde inhaftiert bin, mit Hilfe der Stadtmission, die mich betreut, und meiner Betreuerin hier in der Anstalt, habe ich mir erlaubt, jetzt, nachdem das Urteil gesprochen ist, wieder eine Zulassung auf ärztliche Tätigkeit zu stellen. Und dieser Antrag liegt nun mittlerweile seit knapp 5 Monaten der entsprechenden Stelle in Schleswig-Holstein vor. Und ich warte auch meine Antwort.
Ja, und Sie würden sich sehr wünschen, wir kommen ja dann auch nochmal zu wünschen, später nochmal, und Sie würden sich sehr wünschen, wieder als Arzt arbeiten zu dürfen.
Ganz genau sieht's aus. Also Sie merken ja auch an dem, wie ich meine Historie von mir gebe. Es ist schon so, dass ich verstehe, dass man auch jetzt sehr genau hinguckt, soll so ein Mensch nochmal in diesem sehr würdigen Beruf tätig sein, oder soll man ihm eventuell gänzlich untersagen, bei dem, was er an Unsinn gemacht hat, diesen Beruf auszuüben. Und ich, so sehr ich mir wünsche, dass man meinem Wunsch nachkommt, habe ich durchaus auch Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, nö, das hat er selbst zu verantworten. Das hat er selber, die Karre hat er selber in den Dreck gefahren. Jetzt muss er sehen, wo er bleibt. Mhm. Ja, es ist also ein wirklich, fast devoter Wunsch, eine freundliche Überprüfung zu erhoffen, dass man vielleicht mir die Möglichkeit gibt, nochmal wieder in dem Bereich zu arbeiten.
Ja, denn Ihre Patienten, die Sie damals hatten, denke ich mal, waren mit Ihnen zufrieden. Aber ich meine jetzt nicht die Substitutionspatienten, sondern eben die ganz normalen Patienten, die Sie ja ebenfalls hatten.
Ich hatte das Gefühl, Herr Arns, ich hatte das Gefühl, dass das so war, denn ich habe auch sowohl in der Zeit, wo ich die Praxis noch 2 Jahre fortgeführt habe, als auch in den Jahren danach immer wieder Kontakte auch auf der Straße, wo mich Patienten angesprochen haben, mir direkt in ihre Krankengeschichte eingestiegen sind, wie viel Blutdruckmedikament sie gerade nehmen oder wie viel von ihrem Diabetesmedikament, bis sogar hin zu Patienten, die ich in Berlin getroffen habe, wo ich dann später nach Berlin wiedergezogen war und am Kurfürstendamm mir Patienten entgegenkamen, die ich jahrelang nicht gesehen hatte, die mich aber erkannten und den Eindruck erweckt haben, dass ich freue mich zu sehen. In der Regel das Ganze immer noch verbunden mit einer kleinen Auffrischung ihrer Krankengeschichte. Aber wie es eben ist als Allgemeinarzt und Hausarzt, man kennt dann seine Patienten doch sehr genau, so dass ich selbst Patienten, die ich jahrelang nicht gesehen hatte, zum Großteil noch genau wusste, was sie damals an Medikationen, sei es Blutdruckmittel und Herzmedikamente und was es alles so gibt, genommen haben, mit den kleinen Veränderungen, die dann vielleicht die weiter behandelnden Kollegen vorgenommen haben. Aber so im Großen und Ganzen kennt man da als hausärztlich tätiger Allgemeinarzt seine Menschen schon ganz gut.
Ja.
Ich fand, das war eine spannende Geschichte, eine außergewöhnliche Geschichte. M, ich danke dir,
ja,
dass du die so bereitwillig erzählt hast.
Ja, ich fand das jetzt auch sehr interessant. Ja, ich kenne Fall. Herr M ist ja nun seit einem Jahr hier. Ich kenne ihn, ein sehr freundlicher und denke ich doch mal auch ein glaubwürdiger Mensch.
Und es ist auch gut, mal die Möglichkeit zu haben, mit jemandem zu reden, der draußen Arzt da und jetzt hier ist. Das gibt's ja nicht so häufig. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben wir seit einigen Wochen noch einen zweiten Arzt.
Ja, hier. Wir haben noch einen zweiten Arzt hier in der JVA und und ich denke auch, dass er ein guter Arzt war. Ja, das muss ich sagen. Und die und sein Fehlverhalten ja im Grunde nur mit dem Substitut zusammenhängt, ja.
Im Wesentlichen haben Sie natürlich recht, Herr Arns, wobei ich natürlich mich nie erdreisten würde, über mein eigenes Tun, also jetzt meine ärztlichen Tätigkeiten, meine positiven ärztlichen Tätigkeiten zu urteilen.
Ja.
Aber tendenziell würde ich erhoffen, dass viele Patientinnen und Patienten mich positiv in Erinnerung haben.
Ja.
Wir kommen ja immer zum Abschluss der Sendung, auf das Thema, dass man Wünsche äußern kann. Das ist diesmal auch eher persönlich gehalten, weil wir haben ja nicht über ein Thema gesprochen wie Haft in Finanzen oder Religionsausübung in Haft. Du kannst jetzt gerne einen Wunsch äußern, der entweder dein ganz persönliches Schicksal betrifft, aber auch der vielleicht etwas grundsätzlicher ist. Zum Beispiel, wie soll mit inhaftierten Ärzten umgegangen werden, was für Wünsche hättest du an die Ärztekammer oder was Persönliches. Wir sind gespannt auf deinen Wunsch.
Vielerlei Wünsche. Also Ihnen werden ein paar mehr Wünsche zugesprochen.
Ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe gar nicht so viele Wünsche.
Heizlüfter.
Ich habe eigentlich nicht viele Wünsche. Ich würde mir wünschen, und das in wirklich aller Bescheidenheit, dass man mir die Möglichkeit gibt und vielleicht sogar mit Auflagen verbunden, doch nochmal in meinem Beruf, den ich gerne ausgeübt habe, zu arbeiten. Ich könnte mir da vorstellen, dass man sowas auch vielleicht zeitlich begrenzt, erstmal auf ein Jahr oder auf zwei Jahre, lässt sich dann ein Arbeitszeugnis vorlegen, hat da vernünftig seine Sachen gemacht. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Ich kann mir vorstellen, dass ich da noch ein wieder positives Zahnrad in unserer Gesellschaft sein könnte.
Oder in meinem Fall einfach nur, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich würde dir von Herzen gönnen und wünschen, dass du nochmal als Arzt tätig werden kannst. Und halte das Risiko für tretbar, gerade weil man ja gewisse Auflagen machen kann oder es erstmal zeitlich befristen kann. Und meine Daumen sind für dich gedrückt, beziehungsweise mein einer Daumen zurzeit.
Vielleicht hört ja jemand zu von der Ärztekammer. Also mein persönlicher Eindruck von Herr M. ist ein sehr positiver. Und auch ich wünsche Herr M. alles, alles Gute. Und dass jetzt doch die Zeiten sich wieder ändern und dann, dass man nach vorne blicken kann und sich die Dinge positiv entwickeln. Das wünsche ich Ihnen.
Ganz lieben Dank. Also ich wäre sehr dankbar, wenn man mir diese Chance noch einmal geben würde.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Dank, Herr Ahrens, danke. Danke an die Zuhörer, die dabei waren.
Ja, danke.
Und wir freuen uns auf die nächste Woche, auf die nächste Folge Haftzeit.
Danke, Herr Dürr. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Ja, tschüss.
Tschüss.